Ich lese uns vor Offenbarung 11 der erste Teil. Und zwar, das ist insofern bedeutsam, es ist der Prolog zu der Entrückung. Das heißt, es ist jetzt der Teil, der die Entrückung der Gemeinde Jesu einleitet. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem ganz entscheidenden Teil. Begonnen hat ja dieser ganze dieses Szenario in Offenbarung 10, wo ja angekündigt wurde, wenn die siebte Posaune erschallt, dann ist das Geheimnis fertig, dann ist die Gemeinde entrückt, dann ist sie fertig. Jetzt haben wir praktisch den ganz direkten Vorspann und der ist sehr bedeutend. Wenn so Gott will, werden wir das nächste Mal die Entrückung sehen. Aber jetzt haben wir zuerst den Vorspann, was vorher passiert. Und wenn ich es richtig verstehe, kommt da schon ein Teil der Entrückung, wird schon vorgegriffen. Ich lese uns die Verse 1 bis 14. Es wurde mir ein Rohr gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus oder wirf hinaus. Und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, begleitet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das auf dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält haben, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf. Und ihre Freunde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben. Und der 10. Teil der Stadt fiel und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Weh ist vorüber. Siehe, das dritte Weh kommt schnell oder in schneller Folge. Ich möchte es ganz vorsichtig und ganz langsam aufarbeiten. Und zwar, es wird jetzt schwierig. Und zwar, diese Offenbarung fängt hier jetzt an, die wirkliche letzte Geheimnisse zu gehen. Zuerst einmal möchte ich etwas betonen. Wir haben ja gesehen, dass die Offenbarung folgenden Aufbau aufweist bezüglich der Gerichte. Wir haben zuerst die Siegelgerichte. Immer in der Regel mit der Zahl 7 von Gott her gesteuert, dass man sieht, ist der Wille Gottes. Die 7 Siegelgerichte sind im Endeffekt, das haben wir gesehen, lauter prinzipielle Gerichte, die sich die ganze Zeit auf diesem Erdball wiederholen. Das heißt, es sind die apokalyptischen Reiter plus die Folge der apokalyptischen Reiter. Da gehört zum Beispiel dazu auch die Verfolgung der Gläubigen und wiederum durch die Verfolgung der Gläubigen ausgelöst des Zorngerichts Gottes über die Welt, die die Gläubigen verfolgt. Wir haben dann weiter gesehen, dass mit dem letzten Prinzip, das heißt mit dem letzten Siegel, praktisch konkret die 7 Posaune sich öffnen. Dass aber auch diese Posaune diesen prinzipiellen Charakter haben, dass sich aber jetzt zu konkreten Gerichten verdichten. Wir haben dann gesehen, dass diese Posaunengerichte ein ganz besonderes Merkmal haben. Und zwar das 7. Siegel ist kein eigenes Prinzip, sondern das sind die 7 Posaunengerichte. Wir haben gesehen, die ersten 4 Posaunen sind reine Ruferposaune, die den Mensch zu Gott rufen. Es sind Umweltgerichte. Da geht es gegen die Natur. Und jetzt kommen die drei besonderen Gerichte. Und das ist letztendlich die Posaune 5, die Posaune 6 und die Posaune 7. Und die Bibel sagt jetzt wieder, die Posaune 5, 6, 7 ist gleichzeitig das Wehe 1, 2, 3. Das heißt, Posaune 5 ist Wehe 1, Posaune 6 ist Wehe 2 und Posaune 7 ist Wehe 3. Und das ist jetzt der Unterschied. Das heißt, wir wissen ja, dass nach diesen Gerichten, stufenlos von Gott her, nach der Entrückung, praktisch der Antichrist offenbar werden wird. Wir wissen, dass mit dem Offenbarwerden des Antichristen praktisch das volle Zorngericht Gottes über die Menschen ergeht und dass es dann in die Zornschale Gerichte mündet. Und diese Posaunengerichte, vor allem das Posaunengericht 5, 6, 7, das sind bereits Wehegerichte, das sind Übergänge zum Gericht, weil jetzt geht das Gericht auch los. Das heißt, die haben bereits Gerichtscharakter, das sind nicht reine Rufergerichte, sondern parallel dazu bereits Gerichtsgerichte. Das heißt hier, man sieht ja auch bei Weihnachten stoppt der Drittel der Menschheit, was ja keine Kleinigkeit ist. Und was jetzt ganz wichtig ist, diese sechste Posaune allein ist nicht das Wehe. Sondern, wenn man jetzt die Schrift nochmal ganz nüchtern anguckt, dann sieht man etwas. Die Wehe werdet ihr in Offenbarung 8, Vers 13 erkündigt, was heißt drei Wehe. Und das erste Wehe ist in Offenbarung 9, Vers 12 vorbei. Und jetzt beginnt praktisch der sechste Engel. Das heißt, das Wehe Nummer 2 ist die sechste Posaune. Das ist gar keine Frage. Das haben wir ja gesehen. Das ist dieser Weltkrieg. Denn ist aber gleichzeitig enthalten, und das ist ein Riesenproblem für die Auslegung, das sind die sieben Donner. Also ein oberflächlicher Bibelleser oder Ausleger wird jetzt behaupten, dass das, was hier passiert, dass diese zwei Zeuge auftreten, dass es unmöglich geschehen kann vor der Entrückung, weil dann jeder wissen wird, dass die Entrückung ist. Das ist nicht richtig. Und zwar, es ist hochinteressant, wenn man das ganz, ganz langsam sich anguckt, und zwar, diese sieben Donnergerichte, von denen die Bibel sagt, dass niemand weiß, was sie beinhaltet, die sind wie ein Teppich drüber gelegt. Das heißt, die sechste Posaune, die sieben Donner, dieses ganze Wirken dieser Männer und die Entrückung sind letztendlich überlagert von diesen sieben Posaunengerichten. Und wir wissen nicht, weil es Gott verborgen hat, ob hier mit rein das Wirken dieser Männer nicht irgendeine von den Donnergerichten hineinspielt, ob nicht der Donnergericht das verdeckt, genauso bei der Entrückung, genauso bei den anderen Dingen. Das heißt, wir können nicht rechnen, obwohl wir hier ganz konkrete Dinge sehen. Ich behaupte sogar, wenn die Donnergerichte richtig einsetzen, dass man das unter Umständen überhaupt nicht erkennen kann in der Tiefe, was da passiert. Weil die Donner halt das sind, was wir nicht wissen. Und der Fehler der amerikanischen Ausleger, die ja ganz genau berechnet haben, war ganz einfach, sie haben im Endeffekt versucht, die Offenbarung chronologisch ablaufen zu lassen, auslegungstechnisch, ohne die Donner. Und an dem sind sie gescheitert. Sie haben ganz genau einen Fahrplan gemacht, aber die Donner haben sie vergessen. Die sieben Donner. Und zwar die sieben Donner lagern drüber. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert. Das ist ein Riesenproblem. Also insofern, auch das, was wir heute anguckt, wir dürfen nicht vergessen, das ganze Wehe 2 ist die sechste Posaune und die sieben Donner und Kapitel 11, das Messe des Tempels und letztendlich die zwei Zeuge in Jerusalem. Und wenn man es genau nimmt, ich habe es jetzt abgesondert, eigentlich diese Dinge lösen dann die Entrückung aus. Und ich habe jetzt die Sache mit den zwei Zeugen so dargestellt, weil, wenn ich es richtig verstehe, werden die bereits mit entrückt. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Stück Entrückung drin. Also von daher könnte man jetzt genauso gut hier nochmals ein Cashle anfügen können und sagen, und die Entrückung. Aber das geht nicht, und zwar aus dem Grund, weil die Bibel letztendlich, und das ist auch wieder wichtig zu sehen, in 14 mit unserem Text das zweite Wehe abschließt. Und darum habe ich es auch abgeschnitten, obwohl es sich überschneidet. Und die Bibel sagt, das dritte Wehe ist die Entrückung. Und das dritte Wehe, die Entrückung, ist das Gericht über diese Welt, wenn nämlich die Gnadentür zugeht. Das heißt, wir haben jetzt der direkte Prolog, das heißt, der Vorspann, das Rede Gottes, sein Vorrede zu dieser großen Sache. Und ich denke, da haben wir ein ganz, ganz wichtiges Kapitel oder einen wichtigen Abschnitt. Das war, es beginnt damit, ich habe hier einmal draufgeschrieben, die Zeiträume sind unbekannt. Was ganz wichtig ist, uns ist der Zeitraum von der sechsten Posaune unbekannt. Uns sind die sieben Donner unbekannt. Ich persönlich glaube, dass sie von 10 bis 11, 14 geht. Dass sie genau bis zum zweiten Wehe geht. Weil mit dem dritten Wehe setzt praktisch eine andere Art von Gerichte ein. Laut 1. Thessalonicher 5 löst die Entrückung des Zorngerichts die Zornschale in der Wurzel aus. Und in der Regel muss dann auch das ändern. Das einzige Gericht, wo Gott sagt, dass es parallel läuft, sind praktisch die Posaune und die Wehe. Aber andere Gerichte laufen nicht parallel. Das heißt, dann kommen die Zornschale. Und das bedeutet jetzt ganz einfach, wenn man ganz nüchtern das betrachtet, wir wissen die Posaune nicht, wir wissen die Donner nicht. Für beide haben wir keinen Zeitrahmen. Aber das, was jetzt kommt, das Messen des Tempels, hat einen ganz klaren Zeitraum. Und dieser Zeitraum sind 42 Monate. Und zwar, er sagt hier in Vers 2, dass praktisch die heilige Stadt zertreten werden wird, 42 Monate. Das nächste, was er sagt, die zwei Zeuge werden wirken auf dieser Erde 1260 Tage. Das ist ganz einfach. 1260 Tage sind auch 42 Monate. Und 42 Monate sind nichts anderes wie die 3,5 Jahre. Das heißt, wir haben hier immer drei Jahreszahlen, die identisch sind. 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Jahre. Wir gucken es nachher an in der Danielschen Jahrwoche, um das zu begreifen, wie die zusammenhängen. Also das ganz Entscheidende ist, hier steht, ich lese nochmal die erste Verse, und mir wurde ein Rohr gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, mach dich auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten. Und den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und misse nicht, denn er ist den Heiden übergeben worden. Sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Jetzt kommen wir zu einem gravierenden Auslegungsproblem. Man muss hier eine Entscheidung fällen, was man glaubt. Und zwar, das Ding ist einfach. Oberflächlich betrachtet geht es um Jerusalem. Aber Jerusalem selber ist in der Bibel ein konkreter Ort, eine Stadt, ist aber gleichzeitig ein Synonym. Das heißt, es ist gleichzeitig eine bildliche Darstellung von etwas Geistlichem. Und zwar, die Bibel sagt, Jerusalem ist unsere Mutter. Sie redet vom neuen Jerusalem und sagt, die Gläubige besteht aus dem neuen, also das neue Jerusalem besteht aus den Gläubigen. Das heißt, der Leib Jesu Christi ist nichts anderes biblisch betrachtet wie das neue Jerusalem. Jetzt haben wir ein Problem. Dieser Text kann eine Doppelprophetie sein. Das glaube ich zum Beispiel, dass eine Doppelprophetie ist. Dass sowohl ein ganz konkreter Vorgang, so wie es in der ganzen Offenbarung sich abspielt, in Jerusalem darstellt, dass es gleichzeitig aber auch ein geistlicher Vorgang beschreibt. Beides parallel. Und zwar, wie komme ich da drauf? Das ist ein Riesenproblem. Und zwar im Griechischen, das sieht man in der deutschen Bibel überhaupt nicht, weil es hat keiner getraut, auch wir nicht, das letztendlich mit zwei Wörtern zu übersetzen. Also man kann es auch eigentlich nicht genau übersetzen. Und zwar, es gibt im Griechischen ein Wort, das heißt Hieron. Der hohe Priester wird von diesem Wort abgeleitet. Das heißt, da hat ein Mensch einen irdischen Dienst im irdischen Haus getan. Darum kommt der hohe Priester vom Hieron. Und der Hieron war das, was auf dem Berg, auf dem Ölberg passiert ist, als der Herr Jesus und die Jünger das säet. Und die Jünger sagen, siehst du diese Gebäude des Tempels? Dann sagen sie, guck her, der Hieron. Das heißt, dieser Steinbau, dieser gewaltige Tempel aus Gold, aus Marmor, aus weißen Steinen, dieser herrliche Tempel. Immer, wenn die Bibel in der Regel, aber ich kann Regel ohne Ausnahme, aber wenn sie in der Regel den Steintempel meint, redet sie von Hieron. Und jetzt kommt eine ganze Besonderheit. Es gibt in der Bibel Autoren. Und jeder Autor hat einen Wortschatz. Für mich zum Beispiel von der Auslegung ganz entscheidend, wenn ich zum Beispiel innerhalb vom Hebräerbrief ganz klar zweimal den gleichen Ausdruck habe, zweimal die gleiche grammatikalische Konstruktion, dann gehe ich davon aus, dass der gleiche Autor das gleich meint. Jetzt haben wir eine Tatsache. Ich habe hier das Wort Tempel. Das war das zweite Wort für Tempel. Es gibt ein drittes.
Das heißt einfach Oikos, das ist einfach das Haus. Also redet die Bibel nur von diesem heiligen Haus vom Tempel. Aber Rolle spielt bloß der Hieron, der Steintempel. Und das zweite Wort ist der Naos. Der Naos wird zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte für üble Dinge gebraucht. Zum Beispiel für die Tempelmodelle der Artemis. Aber es gibt zwei Autoren, die für uns eine riesige Rolle spielen in der Auslegung auch der Offenbarung. Einmal ist es Johannes der Jünger selber. Und es ist ganz wichtig, wie der das Wort Naos gebraucht. Und das zweite ist der Apostel Paulus, der Apostel der Heiden, wie der das Wort Naos gebraucht. Und man kann es ganz einfach vielleicht so erklären. Der Hieron ist immer der äußere Steintempel. Und der Naos ist in der Regel bei Paulus, ich sage ausdrücklich, bei Paulus und bei Johannes entweder der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, das wird ganz stark betont bei Paulus, dass der Leib Jesu Christi ist die Gemeinde, und es wird ganz stark betont bei Johannes das himmlische Heiligtum. Also wieder gleiche Gedanke. Der Leib Jesu Christi, der gleichzeitig auf der Erde ist, als Geheimnis dieser Leib des Christus und der gleichzeitig im Himmel das neue Jerusalem bildet. Beide sind da. Also nochmals, Hieron ist in der Regel immer der Steintempel und bei Paulus und bei Johannes, auch im Evangelium bei Johannes, ist der Naos das Heiligtum. Und zwar das innerste Heiligtum. Wenn wir das einmal lassen, Sie mich nur eine Stelle zeigen. Und zwar in Johannes 2, Vers 19, um wieder der Johannes zu haben, das ist ja der Autor unseres Buches. Johannes 2, 19 bis 21. Das ist eine ganz bedeutsame Prophetie, wo der Herr Jesus darauf hinweist, dass ein neuer Tempel entstehen wird. Und zwar, das muss man hier sehen, hier stehen die letztendlich, und in Vers 15, Johannes 2, Vers 15 heißt praktisch, er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel, das heißt zum Hieron hinaus, da steht Hieron. Und gleichzeitig sagt er dann aber, Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und jetzt sagt er Naos. Und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Naos oder dieser Tempel erbaut worden. Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel, vom Naos seines Leibes. Und sagt, das ist ein entscheidender Punkt. Naos meint nämlich nicht das Steingebäude, sondern meint das geistliche Heiligtum, das sich im Steingebäude drin befindet. Das heißt, da meint die Bibel mit das Allerheiligste. Dort, wo die zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dass die Bundeslade und der Sühnedeckel schon zur Zeit Jesu nicht mehr im Tempel war. Ist nicht mehr da gewesen. Das ist verloren gegangen bei der Zerstörung Jerusalems. Und das ist auch klar, das müssen wir uns vorstellen. Gott selber, der Vater, schickt seinen Sohn als den neuen Sühnedeckel mit dem wirklichen Blut. Und aus dem Grund war der Tempel in Jerusalem leer. Hat er schon gezeigt, dass da einfach nichts mehr läuft. Da läuft nichts. Da ist kein Opfer mehr, das Gott befriedigen könnte. Da ist kein Blut mehr. Muss ich mir mal vorstellen, was haben die hohen Priester gemacht? Der musste einmal im Jahr ins Allerheiligste rein und musste das Blut auf die Sühneplatte sprengen. Das konnte er nicht, weil keine da war. Er hat nur vorne Blut vergossen. Aber das Blut hat nicht mehr sein Ziel erreicht. Da war von Gott her schon all gezeigt. Ein neues Opfer, ein neuer Tempel, alles neu. Und das sagt der Herr Jesus. Er sagt praktisch, dieser neue Tempel, das wird der Leib Jesu Christi, die Gemeinde Jesu sein. Er sagt, er wird ihn in 3 Tagen aufrichten. Durch seinen Tod, sein Überwinden des Teufels im Totenreich und seine Auferstehung. Und jetzt haben wir die Tatsache, dass der gleiche Autor, der Johannes, dieses Wort in der Regel, als Regel ohne Ausnahme sogar, für himmlische Heiligtümer, für den Leib Jesu Christi, für das wahre Heiligtum benutzt. Und dass der Paulus zum Beispiel wirklich als absolute Regel ohne Ausnahme dieses Wort in allen seinen Schriften nur, ausschließlich nur für die Gemeinde verwendet. Er redet nie von der Gemeinde über den Hieron, über den Steintempel. Er sagt der Gemeinde immer, Naos. Ich lese mal zwei, drei prägnante Stelle. 1. Korinther 3, 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn
Der Tempel Gottes ist heilig und wer seid ihr? Und hier steht wieder Naos. Das heißt, der Paulus lehrt ganz klar, das griechische Wort Naos meint den Leib Jesu Christi. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Und da steht wieder Naos. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr Jesus durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt in mein Herz einzieht, ist mein Herz ein Tempel des Heiligen Geistes. Und zusammen mit allen Gläubigen bilden wir als lebendige Steine diesen großen Tempel im Himmel, der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde Jesu Christi. Und hier haben wir einfach die Tatsache, die Bibel lehrt, dass der Naos der Leib Jesu Christi ist. Und jetzt kommt ausgerechnet einer dieser zwei Autoren, die das Wort nie anders benutzen, und schreibt hier und sagt praktisch, miss den Naos. Und dann meint er nicht der Hieron, das hat er Hieron geschrieben, sondern dann meint er, miss das Heiligtum. Das heißt, es geht hier um das Geistliche. Und er sagt hier praktisch, miss den Tempel. Was jetzt auch interessant ist, in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, Inzucht. Da redet ja die Bibel, es beginnt in 3, vom Mensch der Sünde, vom Sohn des Verderbens, vom Antichrist, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst vor Gott ausgibt. Und aufgrund von dieser Bibelstelle haben die Gläubigen geschlossen, dass man den Tempel in Jerusalem baut und dass der fertig sein wird. Und dass sich der Antichrist in diesen Tempel setzt. Aber da steht nicht Hieron, da steht Naos. Jetzt wissen wir, dass bevor der Antichrist kommt, sein Geist kommt. Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet die Stelle unter anderem, dass praktisch der Geist des Antichristen bereits vom Auftreten des Antichristen die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu Christi, unterwandert und nicht zum Abfall bringt. Und das entspricht wiederum dem, was wir dann in Kapitel 12 sehen werden, dass der Schwanz des Drachen, nämlich ein Drittel der Sterne vom Himmel riss, das heißt, dass ein Drittel der Christenheit, der echte Christenheit, absolut abfallen wird. Das ist das Drama. Und hier sagt er praktisch so, derselbe Mann, der dann in 12 wiederum über dieses Drittel redet, der hier praktisch die ganze Zeit diesen geistlichen Tempel anspricht, dieser Mann sagt, geh hin und miss den Naos, miss den Tempel. Und dann meint er sicher nicht, dass du mit einem Rohrstab in Jerusalem diesen Tempel ausmessen sollst. Sondern dann meint er den Tempel der Gemeinde Jesu Christi. Das ist hier eindeutig geistlich gemeint. Obwohl ich wiederum überzeugt bin, nachher, wenn wir es uns näher sagen, guckt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird dann sicher ein Teil sich hier auf der Erde wirklich so abspielen. Aber der Teil ist ganz sicher ein Messe des geistlichen Tempels. Wenn man sich jetzt hier anguckt, beide, also ich möchte nochmal betonen, Paulus und Johannes verwendet dieses Wort nur fürs innere Heiligtum im Sinne des Leibes Jesu Christi, der Gemeinde oder für den Tempel im Himmel, was er gleich bedeutend ist. Jetzt sagt er hier, mach dich auf und misst diesen Tempel, das heißt, misst die Gemeinde Jesu Christi, misst das absolut echte Heiligtum. Und jetzt sagt er, und misst nicht nur das, sondern misst den Altar. Altar ist die Stätte der Anbetung, die Stätte des Opfers. Also vom Altar wurde in der Regel Brandopfer dargebracht, Blut vergossen und es wurde verbrannt als Ganzopfer. Wurde Blut verbrannt oder Fleisch verbrannt oder Opfertier verbrannt und gleichzeitig hat der Altar die Funktion gehabt, dass vom Altar praktisch der Rauch aufstieg. Und zwar der Weihrauch, das heißt die Anbetung, die Gebete. Weihrauch steht für Gebet. Und hier heißt ganz klar, miss jetzt nicht nur der Tempel, die Gemeinde, sondern miss auch den Altar. Das heißt, was für ein Opfer bringt die Gemeinde. Und miss gleichzeitig die Anbeter. Das heißt, miss die Gläubigen selber. Was für einen Gottesdienst vollbringen sie? Ist noch echte Gemeinde? Was ist mit dem Opfer? Was ist mit den Gläubigen? Das heißt, da bricht es rund auf diese drei Punkte. Hier ist Altar und hier sind die Anbeter. Wenn wir das jetzt näher so untersuchen, Hebräer 13, 10, dann sehen wir etwas. Wir haben einen Opferaltar. Das heißt, das ist der Altar, der gemeint ist. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die dem Zelt dienen. Und hier steht das Wort für Gottesdienst darbringen. Und Zelt war das Wort für die Stiftshütte.
Jetzt sagt er hier ganz klar, wir haben einen anderen Opferaltar, wie ihn die Juden hatten. Wir haben kein Altar aus Steinen. Wir haben kein Altar, wo ein Tier geopfert wird, sondern unser Altar heißt Golgatha. Unser Altar ist das Kreuz von Golgatha, wo ein für alle Mal auf diesem Altar das Blut zur Erlösung dieser sündigen Menschheit geopfert und vergossen wurde. Das heißt, das ist der Altar des neuen Bundes. Hier sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, also hier doch der Paulus, dass er letztendlich diesen Opferaltar so ansieht, dass die vom alten Bund kein Anrecht dran haben. Nur wer erlöst sich durch Jesu Blut. Also da sind wir wieder ein Unterschied. Das heißt, es geht hier, wenn er den Altar messen soll, um das Opfer. Wir werden gleich sehen, was da für ein Zusammenhang ist. In Johannes 4,23 geht es um die Anbeter. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wie das aussieht, haben wir studiert, Offenbarung 5, Vers 11, wo dann vom Thron Gottes der Weihrauch aufsteigt, wo die Gläubigen der Herr Jesus anbetet und durch ihn der Vater im Himmel für das vergossene Blut und für das vollkommene Opfer. Das ist das, was die Bibel hier letztendlich meint. In 2. Mose 27, 1, wir sind jetzt mittendrin im Bauplan für die Stiftshütte, die eine Vorschattung, das heißt ein Musterbeispiel, ein Modell für den wahren Tempel Gottes ist. Dort sieht man jetzt, dass ein Altar dort war. Das ist wieder dieser Altar, wo ein gebetet wurde. Und der war von Akazienholz, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. Er war 4-eckig und 3 Ellen hoch. Und hier haben wir jetzt was ganz, ganz entscheidend. Dieser Altar, wo das Opfer gebracht wird, ist aus Akazienholz. Und Akazienholz ist in der Symbolik der Bibel menschliche Natur. Und da sieht man, dass dieses Opfer gebracht wurde durch einen Menschen, nämlich durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, der selber Mensch geworden ist. 5 ist die Zahl der Gnade. Man sieht hier, durch Gnade bringt Gott am Kreuz vor Golgatha das Opfer seines eigenen Sohnes, der ein vollkommener Mensch ohne Sünde war. Und gleichzeitig sieht man hier 3, und zwar, er war 3 Ellen hoch. Das heißt, der Herr Jesus opfert sich im Heiligen Geist nach Geist, Seele und Leib für die Sünde. Das vollkommene Ganzopfer. Das sieht man hier. Das bedeutet im tiefsten Sinne Altar. Und wenn die Bibel hier dann das uns beschreibt, was wir hier sehen, dann redet sie über die Gemeinde Jesu Christi, über den Leib Jesu Christi und über ihren Altar, über Golgatha, über das vergossene Blut, über die Person Jesu. Und dann redet sie über die Anbeter, ob die Gläubigen noch wahre Anbeter sind. Und sagt, das musst du messen. Du musst praktisch messen, sagt er zum Johannes, beziehungsweise in dem Fall zu diesem Engel. Aber der Johannes darf so schreiben, sagt er zu ihm, du musst messen, du musst praktisch abmessen, du musst untersuchen, ob hier die Gemeinde vor der Entrückung noch wirklich wahre Gemeinde ist, ob die Gemeinde wirklich Golgatha als Altar im Mittelpunkt hat, ob die Gemeinde wirklich wahre Anbeter sind. Jetzt stellt er etwas fest. Es ist erschütternd. Er sagt zum Beispiel, und in diesem Naos, in diesem wirklichen Heiligtum, gibt es einen Vorhof. Das heißt, ein Drittel davon, das ist jetzt nicht zahlenmäßig gemeint, sondern es sind ja 3 Drittel gewesen. Das erste Drittel der Vorhof, das zweite Drittel des Heiligtums, das dritte Drittel das Allerheiligste. Und jetzt sagt er, der eine Teil, ein Teil davon, von diesem Altar, von diesem Heiligtum, von dieser Gemeinde, von diesem Naos, ein Teil davon ist nicht echt. Beim Messen stellt man fest, dass der weder zum Heiligtum noch zum Allerheiligsten gehört. Es ist natürlich ein ganz bedeutsamer Unterschied zum Alten Bund. Im Alten Bund war der Vorhof, der Altar zum Brandopfer, um Hingabe zu vollziehen, das Wasserfass, um sich reinigen zu lassen, der Eintritt ins Heiligtum. Dort hatte man zum Beispiel den Schaubrotetisch, dort hatte man den Leuchter, die Gemeinde. Dann hat man letztendlich, wenn man weitergegangen ist, da war ein Räucheraltar noch, ein Betungsaltar, dann hat man den Vorhang gesehen, wo nur der Hohepriester dahinter durfte. Und dort stand nur die Bundeslade, nur der Sühnedeckel und dort ist nur etwas draufgekommen, einmal im Jahr, Blut. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar in Hebräer 10, 19, Als der Jesus das Opfer am Kreuz von Golgatha brachte, zerriss der Vorhang in diesem Tempel von oben nach unten. Und damit hat Gott gezeigt, dass der Tempel der Gemeinde Jesu Christi nicht mehr dreigeteilt ist. Das war der Irrtum von Röckle. Das war der Irrtum auch teilweise der Schwärmer. Und zwar der Tempel ist nicht mehr zweigeteilt. Und er ist auch nicht mehr dreigeteilt. Sondern der Tempel Gottes, der Naos, ist eine Einheit, nämlich der Leib Jesu Christi. Da gibt es kein Heiligtum und kein Allerheiligstes mehr, sondern nur noch ein Allerheiligstes. Und im Zentrum, da ist jetzt keine Trennung mehr zwischen Sühnedeckel und zwischen dem Leuchter. Das heißt, die Gemeinde hat direkt Zugang durchs Blut Jesu ins Allerheiligste. Aber ein Unterschied ist, der Vorhof, der dranhängt, ist genauso wie im Alten Testament. Der Teil, wo du noch nicht heilig warst. Du bist nicht heilig. Du bist nicht reingekommen. Du bist Vorstufe. Und jetzt sagt er hier ganz klar, dieser Tempel Gottes im Himmel, dieser geistliche Leib Jesu Christi, der ist echt, was den Naos betrifft. Aber der anhängende Vorhof, der ist unecht und den wirf raus. Das ist eigentlich bedeutsam. Er sagt, er wird von den Heiden vertreten werden. Das heißt, das Heidentum, so wie es bei Titus passiert ist, bei der Zerstörung des Tempels. Die sind ja in den Tempel eingedrungen, haben alles geschändet. Dann Antiochus Epiphanes hat, als er damals Israel besiegt hat und als er dann Besatzungsmacht war, hat er Gott gelästert, indem er Schweinefleisch auf dem Altar in Jerusalem geopfert hat, was für den Juden die höchste Stufe der Gotteslästerung war. Das hat der Aufstand vom Judas Makkabäus ausgelöst. Und das ist ja nur das Richterfest, die Weihe des Tempels. Das ist nichts anderes als das, was für die Juden Chanukka, praktisch Weihnachtsfest ist. Und hier ist jetzt ganz entscheidend, dieser Tempel, der hat nur zwei Teile. Und zwar, der echte Teil ist eine Einheit, ungeteilt, der Leib Jesu Christi. Und das ist die alte Lehre der Bibel. Wenn jemand wieder geboren wird, dann wird er in einem Geist zu einem Leib getauft, wird zum Leib Jesu Christi hinzugefügt, wird er selbe Sekunde gewaschen von seinen Sünden, ist ein Gotteskind, wird versiegelt mit dem Heiligen Geist, ist Geist getauft, ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat alles, was Gott ihm geben wollte. Das ist das, darum ist dieser ganze Tempel eins. Die Gläubigen, die dort sind, sind alle gleich. Die haben alles gleiche Merkmal, die haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedlicher Platz im Leib Christi, unterschiedliches Maß des Glaubens, unterschiedliche Gaben, das ist was anderes. Aber sie sind heilsgeschichtlich alle eins. Das ist das Gleiche, wie der Jesus sagt, wenn du mir dienst, kriegst du einen Denar. Dann kommt der andere, der bloß eine Stunde dient, der bekehrt sich dann einen Tag vor der Entrückung und der kriegt auch einen Denar. Sie haben das Gleiche, ist alles gleich. Das heißt, das Heil ist gleich für alle. Und das ist dieser Nahus. Jetzt sagt er aber ganz klar, für den äußeren Betrachter hast du ein Ganzes. Du hast diesen Tempel. Und du siehst diesen Tempel. Das ist der Vorhof, das ist das Heiligtum, das ist das Allerheiligste. Der Blick hinter die Kulisse würde dir zeigen, aber da hat ja keiner rein dürfen. Das ist das Problem. Das hat niemand mehr gesehen. Der Blick hinter die Kulisse zeigt, dass der Naos selber das Heiligtum eins ist. Und gleichzeitig sagt er, aber es gibt ein Problem. Es hängt ein Drittel etwas Unechtes an. Und das, was die Bibel hier sagt, bedeutet, vor der Entrückung wirst du ein weiteres Merkmal haben, dass das Heidentum, die Gottlosigkeit, dieses Drittel, dieses symbolische Drittel der Gemeinde Jesu so ergreifen wird, dass die Christenheit, also vor allem dieser unechte Teil, in so einer ekelhaften Weise abfallen wird, dass es ähnlich sein wird wie das, was beim Antiochus Epiphanes geschehen ist. Dass es die wahre Gläubige genauso schockieren wird, wie das, was dort passiert ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist nichts anderes, was hier beschrieben wird, ist der Abfall der Christenheit kurz vor der Entrückung. Das heißt, je stärker der Abfall der Christenheit werden wird, je demonstrativer, je brutaler, je deutlicher sichtbar, je näher sind wir an der Entrückung. Keine Frage. Es ist der Prolog. Prolog ist im Buch die Einleitung. Der Vorspann zu der Entrückung. Das heißt, der Vorspann zu der Entrückung ist der Abfall. Das heißt, das Heidentum dringt hinein. Das heißt, was macht Gott? Das ist immer ganz entscheidend. Gott macht etwas. Er wirft den Vorhof hinaus. Das heißt, er gibt den Vorhof preis. Das heißt, er demaskiert dieses Unechte. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird klarer abgegrenzt, wird klarer abgesondert, klarer sichtbar, wo das Echte ist, gegen dem Unechte. Wenn ich das alles nicht wissen würde, würde ich verzweifeln, was in der Christenheit heute passiert. Wenn ich sehe, was da passiert, das ist unfassbar. Ich habe Manuskripte dabei, und zwar, wo ihr nochmal seht, was mit diesem Herr der Ringe, was mit dem auf sich hat, was da läuft. Da hängt aber dann nur ein Manuskript da über einen christlichen Autor, der, wenn man genau guckt, gar kein christlicher Autor ist, C.S. Lewis. Wo ihr seht, das ist alles zusammengekehrt, das sind alles Linien hinter die Kulisse. Und die Gemeinde Jesu wird, je näher es auf die Entrückung zugeht, immer mehr in solche Linien hineingeraten. Und wenn du dann wissen willst, was ist der Vorhof und was ist heilig, dann musst du nur gucken, wo das Heidentum eindringt. Wo das Heidentum eindringt, dort hast du den Vorhof, und wo das Heidentum nicht eindringt, dort hast du den Naos, die Gemeinde. Das ist brutal. Das heißt, es wird sichtbar werden. Es wird für den einfachsten Mensch sichtbar werden, der Unterschied zwischen dem, der Gott dient, Malachi 3, Vers 18, und dem, der nicht dient. Das wird rauskommen. Und zwar ganz praktisch, weil dieses Heiligtum wird gegenüber dem Vorhof, und zwar in der Gestalt sichtbar werden, dass Gott es preisgibt, dass die Heide es zertreten werden. Das ist brutal. Und dieser Vorgang, der wird geschehen. Und jetzt sagt die Bibel, es ist der Vorhof. Wenn wir jetzt mal geschwind reingucken, in 2. Mose 38, dort sieht man wieder der Vorhof. Und dieser Vorhof hat Merkmale. Und jetzt behaupte ich einfach etwas. Ich behaupte jetzt einfach, der Vorhof ist in sich, das. Ich kann das nicht anders erklären, das ist jetzt ein reiner Erfahrungswert. Das ist also jetzt meine persönliche Meinung. Die Bibel deutet es an, aber sie lehrt es so nicht. Sie lehrt gar nichts drüber. Aber ich möchte es einfach versuchen zu erklären, damit man es versteht. Jeder Gläubige, der eine wahre Wiedergeburt erlebt hat, hat in der Regel vorher eine Phase der Erweckung, wo der Heilige Geist in seinem Herz arbeitet, wo er in Sündennot kommt, wo er bereit ist, alles zu tun, um Gott zu dienen. Und das steigert auf eine Krise zu, auf einen Höhepunkt. Die ist bei mir zum Beispiel 4 Jahre gegangen, das ist etwas lang. Ich habe da 4 Jahre erweckt, das ist ein bisschen lang. Und die letzten 2 Wochen, bevor ich mich bekehrt habe, da war ich nicht mehr erweckt, da war ich außer Rand und Band. Ich bin in Ebing auf der Straße rumgelaufen und da im Geschäft, ich bin rumgelaufen, wie wenn ich keinen Kopf mehr hätte. Ich war total zerstört innerlich. Ich habe die Sünde erkannt, ich hatte die tiefste Sünde erkannt. Ich habe gewusst, wenn ich heute Nacht sterbe, fahre ich in die Hölle. Und so konnte ich mich bekehren. Das heißt, der Heilige Geist hat mich völlig überführt. Und diesen Zustand nennt man ja in der Erweckungsgeschichte, dass jemand erweckt sei. Das heißt, er ist erfasst vom Heiligen Geist. Er ist kurz vor der Bekehrung. Es packt ihn, aber es noch nicht packt. Er hat nicht durchgebrochen. Er hat nicht sich wirklich bekehrt. Er hat nicht Ja gesagt. Hat das Opfer angenommen. Hat sich radikal bekehrt. Hat sich wegdreht von der Sünde. Der Vorgang fehlt noch, aber er ist tief erweckt. Du hast manchmal den Eindruck, beim Erweckten ist wie ein Gläubiger. Du kannst den Unterschied oft gar nicht sehen. Nur wenn das Erweckte weggeht, dann siehst du den Unterschied, dass er nicht gläubig war. Weil dann merkst du, dass die Veränderung nicht passiert. Es ist so, das behaupte ich einfach, von dem Bild her, wenn ich es richtig verstehe, wenn ich das alttestamentliche Bild nehme, ich möchte die Stelle nicht alle lesen, sondern nur die, ich könnte es ja nachlesen. Der Vorhof hatte vor allem ein Merkmal. Um den ganzen Vorhof rum war ein riesiger weißer Zaun, schneeweiß. Das heißt, wenn jemand den Vorhof, die Phase der Erweckung, sauber durchläuft, da kommt ins Heiligtum. Das heißt, die Vorhofphase ist die Erweckungsphase. Die wird dann in der Form hier, sagen wir, das, was hier in der Erweckung stecken bleibt, das wird zerstört. Das geht kaputt. Und zwar, wenn jemand nicht bereit ist, sich von Sünde zu trennen, dann bleibt er im Vorhof stecken und der wird untergehen in dieser Phase. Ist keine Frage. Das Zweite, was ist, es hat nur eine Tür, und die Tür ist der Herr Jesus. Es gibt Leute, die sagen, Jesus ja, aber. Da haben immer nur was. Da will man zum Beispiel durch seine Buße noch was dazu tun. für Katholiken ganz schwer. Sie müssen sich radikal von der Maria trennen. Ganz eine absolute Bedingung. Jesus allein. Das heißt, wenn man hier nicht den ganz klaren Schnitt vollzieht in dieser Erweckungsphase, wenn man ganz allein zum Herrn Jesus kommt und sich wirklich reinigen lässt und wirklich von der Sünde mit der Sünde bricht, dann bleibt man stecken im Vorhof. Silberne Haken, das ist das Wort Gottes. Silbern ist immer das Bild für das Wort Gottes. Psalm 12, 7. Das heißt, diese silbernen Haken, es kommt nicht zu einer Verbindung. Wenn nicht das Wort Gottes, der Same gestreut wird, wenn nicht die Wiedergeburt ausgelöst wird vom Wort Gottes. Es gibt Leute, die wenn du die Bekehrung hörst, die erzählen dir alles Mögliche, bloß nicht Auslösung durchs Wort Gottes. Das nächste sind eherne Füße. Ehren oder Eisern oder Brose, also diese Hartmetalle, eigentlich ist Ehren Brose. Dieses Metall bedeutet in der Bibel Gericht. Das heißt, wenn nicht jemand Johannes 16 erlebt hat und Johannes 16 sagt, der Heilige Geist wird immer drei Dinge tun. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Er überführt von Sünde, letztendlich, dass ein Mensch nicht gläubig ist. Also er überführt der Sünder im Herz. Er überführt von Gerechtigkeit. Und da sagt der Text in Johannes, dass der Herr Jesus zum Vater geht. Ja, was hat er denn beim Vater gemacht? Er ging mit seinem Blut ins innere Heiligtum. Das heißt, er wird immer dieses Opfer am Kreuz von Golgatha mit seiner Wirkung aus dem innersten Heiligtum, wird der Heilige Geist auf der Leuchter stellen und wird es den Menschen klar machen. Und er wird Gericht bringen. Er wird immer zeigen, wenn du das nicht annimmst, wenn du es nicht erlebst, dann gehst du verloren. Und dann sagt die Bibel als fünfter Punkt, er wird immer Jesus verherrlichen. Und als letzter Punkt, er wird immer ins Wort Gottes hineinführen. Wenn ein Gläubiger beim Bekehrungsprozess, wenn er hier irgendeinem, ich sag's mal, Punkt, irgendwo einen Kompromiss macht oder irgendwo nicht klar geht, dann kann jemand in der Erweckungsphase stecken bleiben. Das heißt, der Brandopferaltar, die Hingabe passiert dann nicht. Genauso das Wasserbecken, die wirkliche Reinigung von Sünde, geschieht da nicht. Das heißt, da bleibt man stecken. Und dann hast du plötzlich Leute, die nie klar geht. Und du wunderst dich immer, warum denn? Das ist das, was der Paulus zu den Gläubigen mal sagt. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Damit meine ich nicht, ich und mich haben immer was Furchtbares erlebt, wo man frisch gläubig war, dass man mit der Heilsgewissheit vom Teufel reingelegt wurde. Das meine ich nicht, wenn jemand jetzt hier reingelegt wird. Sondern da geht es um was anderes. Geht es darum, ob wirklich, sagen wir, das kann man mit dem Verstand sogar messen, ob er wirklich hier echte Bekehrung vorgelegt hat. Das kann man selber vor Gott nachvollziehen, ob man hier durchgegangen ist. Und das Problem ist, wenn da jemand nicht durchgeht, dann bleibt er in diesem Vorhof stecken. Und jetzt sagt die Bibel, Gott befiehlt als Prolog, das heißt als Einleitung zu der Entrückung, diesen Bereich zu demaskieren und ihn preiszugeben, den Heiden, dass das Heidentum in diesem Bereich einbricht. Das heißt, die Gläubigen, die in diesem Zustand sind, werden deutlich so maskiert, dass sie zu der Welt gehören und nicht zu der Gemeinde Jesu. Und das ist das, was wir heute erleben in einer furchtbaren Art und Weise. Der Abfall der Christenheit ist sowas von katastrophal bezüglich des Heidentums. Es kommt alles. Es ist der ausgeschlossene gewesen. Zu meiner Zeit, als ich zum Glauben kam, da war Erweckung, 74. Dort war es so, wenn ein Mensch gläubig geworden ist, hat sich bekehrt, dann hat er seine Okkultliteratur abgeliefert. Dann hat er das 76. Buch Mose genommen, hat es verbrennt. Dann ist er gekommen und hat zum Beispiel anthroposophische Literatur wie Steiner hat er verbrennt. Dann hat er seine Veleda selber rausgeschmissen. Das war überhaupt keine Frage. Und wisst ihr, was er vor allem gebracht hat? Er hat das Buch Herr der Ringe gebracht. Fragt mal Leute, die ihre Erweckung zum Glauben gekommen sind. Die haben alles abgeliefert. Was passiert heute? Heute geht die Gemeinde hin und nimmt solche Bücher als Aufhänger, um zu evangelisieren. Das ist eine Katastrophe, dass sowas passieren kann. Und jetzt geht es aber quer durch den Garten. Früher hat sich die Gemeinde von den Dingen dieser Welt und auch von den Lüsten dieser Welt und von den Mitteln dieser Welt abgesondert. Mit dem populärsten in der Christenheit sind zwei Musikgruppen. Die heißt Nimm zwei und die heißt noch schlimmer zwei Pfarrer Duo Camillo. Und diese Menschen, die machen Theater, die waren schon in Messstätte meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe. War sie, glaube ich, auch schon. Nimzwei war schon dort. Und zwar, die treten dann auf und man hat Theater und man hat gotteslästerliche Späße mit dem Zweck zu evangelisieren. Das heißt, solche Dinge sind das Zeichen, dass es passiert. Das heißt, das sind das Zeichen, dass es losgeht. Und das heißt nicht, dass ich wüsste, wenn die Entrückung wäre. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ich weiß nicht, geht es wegen dem jetzt bloß nur einen Monat oder geht es nur 10 Jahre? Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Aber das ist zumindest eines der Zeichen, die zeigen, dass die Entrückung vor der Tür steht. Dieser Abfall, dieser Einbruch in die Gemeinde Jesu. Und er zeigt hier zuerst diese geistliche Wahrheit, da passiert etwas. Und da passiert eigentlich was Schreckliches. Und zwar sagt, die Heide werden es zertreten. Und Epheser 2, Vers 11 sagt, das sind die Menschen, die ferne sind von Gott. Und jetzt sagt er hier zum Beispiel, das ist wieder interessant, er sagt hier, die heilige Stadt. Wenn man jetzt Offenbarung 21 und 20 ansieht, dann sieht man hier, und zwar, ich lese Offenbarung 21, die ersten zwei Verse, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Und dann erklärt er es. Und das ist wieder hochinteressant. Er sagt, die heilige Stadt im Sprachgebrauch des Johannes ist das neue Jerusalem. Also haben wir hier das neue Jerusalem. Also haben wir hier die Gemeinde Jesu. Also haben wir hier einen geistlichen Vorgang, wo der Abfall der Christenheit für die ganze Menschheit sichtbar wird, weil nämlich das Heidentum hier letztendlich die Gemeinde vertritt, und zwar für 42 Monate. Jetzt haben wir das Problem, dass bei Gott alles, was auch als Gericht geschieht, letztendlich, das ist oft so, dass es Vorschattungen hat. Es gibt Antichristen seit der Zeit des Paulus und des Johannes. Das ist brutal. Und das immer stärker wird, wie ein Schneeball sich steht. Das heißt, dieser Prozess ist in der ganzen Christenheit immer da gewesen und wird immer stärker werden. Er wird immer stärker werden in der Gemeinde Jesu. Das heißt, die Erweckungsphase echter Gemeinde wird immer dünner und es wird immer stärker werden. Irgendwann, in den letzten 42 Monaten, in den letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu, wird es auf den Höhepunkt getrieben. Ich weiß nicht, ob wir da schon sind, aber es wird auf den Höhepunkt getrieben. Ich habe vor ein paar Jahren geglaubt, dass eigentlich nichts mehr abfallen kann, weil alles abgefallen ist. Der Schwester hat einmal zu mir gesagt, Herr Lohmann, du bist naiv. Du weißt einfach nicht, was abgeht. Du bist einfach ein bisschen ihre heile Welt. Und ich sage, sie hat recht gehabt. Es ist seit der Zeit, wo ich geglaubt habe, dass nichts mehr abfallen kann, sind so katastrophale Dinge passiert, dass ich nicht glaubte, dass das... Das heißt, wir müssen hier mit allem rechnen. Wir müssen hier mit letzter Gotteslästerung rechnen, unserer angeblich gläubigen Christenheit. Jetzt muss ich nochmal etwas betonen. Das wird nicht in den gottlosen Kirchen geschehen. Das wird nicht geschehen, zum Beispiel in einer, ich sag mal, modern liberal und modern theologisch abgefallenen evangelischen Kirche. Da wird es nicht passieren. Sondern da passiert es ganz offen. Sondern dieser Vorgang passiert im Vorhof. Das passiert in dem, was wir unter der klassischen Christenheit verstehen. Was wir unter den Evangelikalen verstehen. Was wir unter den Gläubigen verstehen. Dort wird es passieren, sagt hier der Vorhof. Die Welt draußen, die ist so klassisch abgefallen, da muss ich nicht einmal drüber nachdenken. Das ist das Dümmste, was da passiert ist. Aber das Drama ist, dass das mittendrin bei den Evangelikalen passiert, im innersten Kreis, wo du denkst, du hast lauter Gläubige. Und plötzlich ist das, wie wenn die ausrasten würden. Sie sind wie nicht mehr normal und mit einem Schlag setzt dieser Prozess ein. Ich bin einfach, sagen wir vielleicht ein bisschen, ich mache gern was einfach. Entweder waren unsere Väter Narren und das, was sie als Sünde bezeichnet haben, war Sünde, oder wir sind Narren. Wenn heute die Kirche halt sagt, zum Beispiel, bestimmte sexuelle Verirrungen sind keine Sünde mehr, dann muss ich sagen, sie sind Sünde. Homosexualität ist Sünde. Sexualität vor der Ehe ist Sünde. Ehebruch ist Sünde. Lüge ist Sünde. Auch Lüge beim Finanzamt. Lüge im Geschäft ist Sünde. Stehlen ist Sünde. Jede Form von Unterschlagung, wenn es 10 Pfennig ist im Laden, ist Sünde. Das möchte ich einfach mal betonen. Sünde ist Sünde. Und unsere Väter haben das gewusst. Wenn jetzt eine Christenheit aufkommt, die es nicht mehr weiß, dann ist das nur ein Zeichen, dass sie abgefallen ist. Und da kann von mir aus kommen, wer will. Das könnte die Größte sein. Ob das der Bischof Meyer, wo man immer gesagt hat, der Herausgeber vom Bibellexikon, er ist einer der Unseren. Ich weiß nicht, ob er einer der Unseren ist. Nur Gott kennt die Herzen. Er weiß es ganz klar.
Dieser Mattheil muss gewährt werden bei den Echten. Und die, wo zum Naus gehören, zum wahren Tempel, die wehren sich gegen diese Dinge. Lass dich das nicht gefallen. Da muss man vorsichtig sein. Es wird Übergangslösungen geben, wo wahrscheinlich überall, wo du überhaupt nicht beurteilen kannst, wer gehört wohin. Das müssen wir auch gar nicht, das ist Gottes Sache. Nur eines gibt's, du persönlich und ich persönlich, wir müssen wissen, wo stehen wir vor Gott. Ich weiß heute, wo ich vor Gott stehe. Das ist ein entscheidender Punkt. Und da müssen wir hinkommen, weil dieses Gericht wird einsetzen. Und der Jesus sagte mal, es wird über die, die auf dem Erdball wohnen, es wird über die Menschen, die auf dem Erdkreis sind, kommen wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Fallstrick. Da wird keine große Posaune vorher sein, wo er sagt, jetzt kommt's. Sondern dieser Prozess wird schleichend einsetzen, dann wird es kommen wie ein Fallstrick, wie ein Dieb in der Nacht. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen das sehen. Es wird 3,5 Jahre sein, es wird 42 Monate sein, es wird 1260 Tage sein. Und das sind jetzt die 7 Jahre, die letzten 7 Jahre. Die sind 2 Hälften. Die letzten 7 Jahre haben 2 mal 3,5 Jahre oder 2 mal 42 Monate oder 2 mal 1260 Tage. Wenn ich es richtig verstehe, dann beschreibt die Bibel in Offenbarung 11 die ersten 3,5 Jahre. Die erste 42 Monate, die erste 1260 Tage und beschreibt ab Offenbarung 12, das ja nur ein Rückblick ist, also mit dem Beginn vor Offenbarung 12, vor allem mit 13, beschreibt es die zweite 3,5 Jahre, die zweite 1260 Tage, die zweite 42 Monate. Das nennt man die Danielsche Jahrwoche. Das ist relativ einfach. Ich habe hier ein paar Beispiele, wo man einfach sieht, ich möchte nicht alle lesen, es ging zu weit. Und zwar Hesekiel 4, Vers 5 ist schon mal ein wichtiges Beispiel, dass man versteht, wie die Bibel eigentlich arbeitet. Ich aber habe dir die Jahre ihrer Missetat in ebenso viele Tage verwandelt. Das heißt, es gibt also ein Bibelprinzip, wo Gott praktisch mit Tagen Jahre anzeigt. Zum Beispiel Sabbatjahre, und ich lese dazu 4. Mose 14, 33. Eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Hirten sein und eure Unzucht tragen, bis eure Leiber in der Wüste aufgerieben sind, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habe, sodass je ein Tag ein Jahr gilt. Das ist ein biblisches Prinzip, dass Gott manchmal in der Prophetie einen Tag für ein Jahr nimmt. Und hier haben wir jetzt etwas Hochinteressantes. Bei der Woche ist es nämlich gleich. Ihr könnt in Ruhe das einmal nachstudieren. Ist euch je aufgefallen, dass im Lukas der Herr Jesus dieses prophetische Prinzip anwendet? Er sagt zum Beispiel hier gegenüber Pilatus, nicht Pilatus, in Lukas 13, 33. Herodes, der Freund von Pilatus, er sagt hier, er sprach zu ihnen, Vers 32, geht hin und sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus, vollbringe Heilungen heute, morgen und am dritten Tag. Das ist nichts anderes wie die 3 Jahre seiner Wirksamkeit. Das sind die 3 Jahre. Und er wendet hier Prophetie an und sagt, 3 Jahre geht's, mein Dienst, und dann kommt der Tod. Und genauso geht die Bibel immer davon aus, dass Jahre für Tage steht. 3 Tage heißt hier 3 Jahre in der Prophetie. Und jetzt haben wir die Danielsche Jahrwoche. Jetzt müssen wir rein, Daniel 9, 24 bis 27. Wochen sind über dein Volk. Wenn man jetzt das nimmt, wenn man die Jahrwoche nimmt, dann sind es 70 mal 7 Jahre, das heißt 490 Jahre. Also die Woche ist in Wirklichkeit wieder eine Jahrwoche. 7 Tage, 7 Jahre, und dann hast du hier 70 mal 7 Wochen. Und die Woche sind dann 7 Tage. Hörst du, 70 mal 7 Tage. Tag ist gleich ein Jahr in der biblischen Prophetie. Also hast du 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre. Also sagt er hier, 70 Wochen sind über dein Volk.
das heißt 7 mal 70 Jahre, das heißt 490 Jahre. Und über deine heilige Stadt, nämlich Jerusalem. Um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen. Das heißt, da ist eingeschlossen das Ende der Versündigung. Das heißt, bis zur Wiederkunft Jesu ist bei den 490 Jahren eigentlich alles drin. Und was ich da auch beinhaltet, um die Missetat zu sühnen. Wenn man das jetzt hier guckt, ich habe es schön aufgelistet. Um die Missetat zu sühnen. Das heißt, das Opfer für die Sünde zu bringen. Und die ewige Gerechtigkeit zu bringen. Das heißt, das Opfer Jesu muss fertig sein. Um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln. 1. Petrus 1,11 sagt, alle Propheten haben von ihm geredet, von Christus und von seinem Heil. Das heißt, um letztendlich das alles prophetisch zu erfüllen. Und das wird erfüllt mit der Prophetie über die Entrückung. Das heißt, da ist drin das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha und der Abschluss die Wiederkunft. Um das Hochheilige zu salben, das müsste die Gemeinde sein, wenn ich es richtig verstehe. So wie sie uns verstehe, vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf den Gesalbten. Und da steht der Messias, da steht der Christus. Also das Wort heißt eindeutig Christus im Griechischen. Da steht der Gesalbte. Einen Fürsten vergehen 7 Wochen und immer 62 Wochen. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, es wird hier praktisch passieren, innerhalb von 69 Wochen, von 483 Jahren, passiert etwas. Also nochmal, sie sagt hier, 69 Wochen sind bis auf den Gesalbten. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo Jerusalem praktisch per Dekret, per Befehl eines Königs, nach der Zerstörung wieder aufgebaut werden soll, genau 483 Jahre danach passiert etwas. Und 490 Jahre danach, und zwar Jahrwochen danach, passiert wieder etwas. Und zwar in den zwei Zeitabschnitten passiert alles, was ich jetzt runtergelesen habe. Da wird das Opfer für die Sünde gebracht, da wird die Gerechtigkeit letztendlich gebracht, da wird die Sünde der Menschheit gelöst und der Herr Jesus kommt wieder. Er sagt hier, nach den 62 Wochen, und vorher war ja die erste 7, also das heißt nach 483 Jahren, wird der Gesalbte, das heißt der Christus, der Messias, ausgerottet werden. Er wird sterben, sodass keiner mehr sein wird. Er wird nicht mehr da sein. Leiblich. Die Stadt aber samt dem Heiligtum, und das gehört jetzt zu diesem Zeitabschnitt, das Volk, wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben. Der Antichrist wird der Fürst Rom sei, das haben wir in Daniel 2 und 7 gesehen. Und Rom hat den Tempel zerstört. Und der Krieg, das ist der jüdische Krieg, den der Flavius Josephus beschrieben hat, ist bestimmt bis zur Zerstörung und dauert bis das Ende. Das heißt, bis Jerusalem zerstört ist. Genau prophetisch passiert. Und jetzt kommt plötzlich ein brutaler Abschnitt. Jetzt redet die Bibel von der letzten fehlenden Woche. Und da heißt es, und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, die letzte Woche. Und dann werden die Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und jetzt haben wir einfach ein Geheimnis. Das heißt, die Bibel sagt, und ist euch aufgefallen, was drüber steht, 490 Jahre oder 70 mal 7 Jahrwochen sind über dein Volk. Das heißt, es ist nur der Aspekt Israels. Das heißt, das sagt Gott praktisch. Für Israel wird Folgendes passieren. Nach 483 Jahren kommt der Messias. Nach 483 kommt der Herr Jesus. Opfert sich am Kreuz vor Golgatha. Dann als Folge davor wird der Tempel zerstört. Und dann sagt er, und in der letzten Jahrwoche, also in den letzten 7 Jahren, wird dann in der Mitte der Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Das heißt, in der Mitte kommt der Gräuel, nämlich der Antichrist. Genau in der Mitte wird es passieren, dass der Antichrist kommt nach 3,5 Jahren. Und diese letzte Woche wird enden, die 490. Jahrwoche, mit der Wiederkunft des Messias, mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu, wenn die ganze Prophetie abgeschlossen wird. Das kommt aber ein entscheidender Punkt. Also mit der sichtbaren Wiederkunft. Warum mit der sichtbaren? Weil die Prophetie Israel gilt. Würde es in der Gemeinde gelten, wäre der Abschluss mit der Entrückung. Wenn es aber Israel gilt, wird es abgeschlossen mit der letzten Jahrwoche. Also ich habe es hier nochmal genau zum Nachlesen. Ich bin mir bewusst, wenn man das nicht kennt, ist es schön verwirrend. Ich versuche es nochmal ganz einfach zu wiederholen. Die Bibel sagt, Israel hat 7 mal 70 Jahre oder 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre, wo alles passieren wird. Nach 483 Jahren kann man ganz genau gucken im Daniel, ist das Opfer Jesu. Und man sieht ganz genau, dann kommen 7 Jahre und mit den letzten 7 Jahren ist die Entrückung, ist die Wiederkunft Jesu, ist das Heil vollendet, ist aus, ist fertig für Israel. Also sichtbare Wiederkunft. Jetzt muss man sagen, stimmt heute. Es ist doch jetzt 7 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, nach seinem Opfer ist doch das nicht passiert. Doch, es ist so passiert und es wird so passieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt ein riesiges Geheimnis in der Bibel. Und dieses Geheimnis steht in Epheser 2 ab 11 und in Epheser 3 ab 4. Und zwar, das heißt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Dann sagt er, dass wir entrückt werden. Das ist eines der Geheimnisse. Das zweite Geheimnis ist, dass vor der Zeit der Apostel verborgen war, dass die Heiden Miterben seien. Und jetzt ist das Interessante, in der biblischen Prophetie siehst du in der gesamten Prophetie immer nur der Erlöser, immer nur der Herr Jesus. Du siehst aber nie die Gemeinde, weil sie nämlich ein Geheimnis ist. Es gibt der biblische Prophetie im Alten Testament. Ich habe nie bisher, bis heute nicht, die Gemeinde als direkte Prophetie gefunden. Im Sinne von dieser Gemeinde, die wir meinen, wo Jude und Heide zusammen sind. Die findest du nicht, sondern du findest den Erlöser. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Jetzt sagt die Bibel praktisch, für Israel ist die Gemeinde, dass die Heide auch gerettet werden, nämlich mir, ein Geheimnis. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist praktisch zwischen 483 Jahren und dem Beginn des 484. Jahres, das heißt zwischen der 69. Jahrwoche und zwischen der 70. Jahrwoche für Israel, ist eingeschoben die gesamte Gemeindezeit. Die 2000 Jahre der Gemeinde. Das heißt zu Deutsch, wir haben erlebt, geschichtlich, dass die 69. Jahrwoche passiert ist. Da Jesus ist am Kreuz vor Golgatha gestorben. Diese ganze Prophetie aus dem Daniel hat sich vollständig erfüllt. Bis auf die letzte Woche, die letzten 7 Jahre. Und die letzten 7 Jahre teilt der Daniel in 2 Hälften. Er sagt, zur Mitte der Jahrwoche wird es passieren, kommt der Gräuel. Das ist genau das, was das Neue Testament lehrt. Das Neue Testament sagt praktisch, 3,5 Jahre, 42 Monate oder 1260 Jahre, praktisch der erste Tage, Entschuldigung, der erste Teil der Jahrwoche. Der zweite Teil der Jahrwoche, ganz genau gleich, 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage. Und sie lehrt ganz klar, mit der Entrückung, das steht in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 5, 3, sagt sie ganz klar, mit der Entrückung wird der Antichrist ausgelöst, und für den Antichrist gibt es Synonyme. Das heißt Worte, die das Gleiche bedeuten, zum Beispiel der Gräuel der Verwüstung. Das heißt, dann lässt er die Maske fallen, dann kommt der Antichrist, dann wird es passieren, genau in der Mitte. Also ihr müsst nochmal in Ruhe nachlesen. Vielleicht beginnt er, dass er hier nochmal ganz genau guckt mit einer Jahrwoche, dass tatsächlich die Bibel sagt, ein Tag ist ein Jahr. Also man kann es hier ganz genau sagen, eine Woche sind genauso gut in der biblischen Prophetie 7 Jahre. 70 mal 7 Jahre sind 490 Jahre. 483 Jahre ist bis zum Opfer Jesu. Und die letzten 7 Jahre fehlen, weil die Gemeinde dazwischen reingeschoben ist. Und wenn die Gemeinde fertig ist, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, die Gemeinde entrückt ist, dann kommen die 7 Jahre. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich bin ja tief überzeugt, dass die Entrückung nicht am Anfang der 7 Jahre ist, sondern in der Mitte. Und zwar, alle heilsgeschichtlichen Übergänge sind nie bündig. Jeder, der handwerklich begabt ist, strebt den anderen, der handwerklich nicht begabt ist, zum Wahnsinn mit seinem bündig. Kennt ihr das? Weil er immer alles bündig will, es muss immer alles passen. Und in der biblischen Prophetie ist leider nicht bündig. Das heißt, das Heil ging über ihre Übergangsphase. Das heißt, es war in Jerusalem der Hieron, der Tempel, und gleichzeitig war der Tempel des Leibes Jesu Christi. Es ging ihre Übergangsphase. Als das Heil von den Juden zu den Heiden ging, vor Paulus, ging es ihre Übergangsphase. Und genauso geht es, wenn das Heil von den Heiden, wenn die Vollzahl der Heiden kommt, geht es ihre Übergangsphase praktisch wieder zu den Juden. Und aus dem Grund schiebt sich praktisch die Entrückung in die Jahrwoche rein, und zwar genau in die Mitte. Und aus dem Grund sagt auch letztendlich der Johannes, ich werde dich praktisch bewahren mitte heraus aus der Versuchung. Also er sagt nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, das wäre am Anfang der 7 Jahre, sondern er sagt, ich werde dich bewahren heraus. Wenn man jetzt alles liest, dann sieht man, es ist die Mitte. Vom Zorngericht. Zorngericht ist genau in der Mitte, die Zornschale. Genau noch die ersten 3,5 Jahre. Das heißt, wir haben hier die ersten 3,5 Jahre beschrieben. Und rechnen kann man das also ganz einfach. Und zwar, das steht im Nehemia 2, 1 bis 8, dort ist der Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war der 14. März 445. Wenn man das genau rechnet, wir haben ja ein Problem, unsere Jahre stimmen ja nicht. Wir heute können ja nicht rechnen, aus dem Grund brauchen wir Schaltjahre. Es regt mich jedes Mal auf. Wenn ich Bibelleseplan mache, muss ich aufpassen, ob kein Schaltjahr ist. Im Februar werde ich immer nervös, wenn ich dann den 29. vergesse. Das heißt, wenn man es nach den biblischen Zahlen rechnet, dann sind es vor 445 vor Christus, wenn man diese 483 Jahre ganz genau rechnet, dann bist du im April 32 nach Christus und dort muss die Kreuzigung geschehen sein. Dann bist du ganz genau dort, wo die Kreuzigung geschehen ist. Und dann hast du die ganze Einschub der Gemeinde. Und dann irgendwann, wenn die Entrückung gewesen ist, hast du die letzten 3,5 Jahre. Das heißt, diese Danielsche Jahrwoche beginnt praktisch 3,5 Jahre vor der Entrückung. Das heißt, es kommt wieder diese Übergangsphase. Genau in der Mitte der Jahrwoche wird die Entrückung sein. Und was hier jetzt einfach nochmal wichtig ist für unseren Text, wenn man den anguckt. Dann sagt praktisch hier die Schrift, ich bin jetzt ganz bewusst so lange bei dem ersten Teil verblieben. Dann sagt die Bibel praktisch, dieser Abfall der Gemeinde Jesu wird einsetzen. Dieser Abfall ist nichts anderes wie der Beginn des Gräuels der Verwüstung. Das heißt, die antichristliche Zeit beginnt mit dem. Das ist mit der Posaunenstoß für die antichristliche Zeit. Und genau noch 42 Monate wird es beendet sein. Und das Ende dieser Periode bedeutet, dass der Vorhof endgültig weg ist, dass er hinausgeworfen wird. Mit dem Einsetzen der Entrückung gibt es für diese Menschen, die hier hängen geblieben sind, keine Gnade mehr. Das ist das verführte Drittel aus Offenbarung 12, Vers 4. Ist aus. Interessant ist, dass zum Beispiel bei der Gemeinde 2 Drittel Gnade hat und 1 Drittel rausfliegt. Und bei Israel 2 Drittel sterben muss und nur 1 Drittel der Überrest Gnade hat, also gerade im umgekehrten Verhältnis. Aber hier ist ganz klar, Gott sagt, wirf hinaus, heißt, schmeiß das raus. Und was dann kommt, dann sagt er, dann tretet praktisch in diesen 3,5 Jahren, also vor der Entrückung, tretet 2 Zeugen auf. Diese 2 Zeugen sind der Leuchter und der Ölbaum. Diese 2 Weissagen, diese 2 werden getötet. Und diese 2 werden dann entrückt. Sie kommen in den Himmel. Sie geht weg. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich schließe nicht aus, dass hier 2 Propheten auftreten. Es hat ja Prediger gegeben, die haben gesagt, einer davon, ich könnte euch den Namen nennen, er sagt, er ist der Prophet. Ich warne die Brüder immer und sage, den könnt ihr nicht mehr predigen lassen. Das ist Irrlehrer, da sagt er, ist einer von den 2. Ich habe es Dementi gelesen, wo er sagt, dass er nicht die 2, einer von den 2 ist. Das ist so geschrieben, dass du genau denkst, er ist einer von den 2. Perfekt. Das heißt, da muss man aufpassen. Jetzt gibt es eine Bibelstelle, die mir letztendlich das Ganze in ein anderes Licht zeigt. Also wir reden über im Kontext, im Zusammenhang, reden wir über die Gemeinde Jesu, wir reden über den Leuchter. Es gibt ein Kapitel Sacharja 4. Und der Sacharja ist die genaue Parallelstelle zur Offenbarung. Und im Sacharja 4 sieht er in Kapitel 2 den Leuchter. Wir wissen, der Leuchter ist die Gemeinde. Er sieht den Leuchter ganz von Gold, seine Ölgefäße oben, der Heilige Geist, und seine 7 Lampen, der 7-fache Gottesgeist, 7 Gießrohre, der 7-fache Gottesgeist, 7 Lampen. Das heißt, der 7-fache Gottesgeist über der Gemeinde installiert, sieht er bildlich. Bildlich. Und jetzt sieht er bildlich die 2. Und jetzt ist die Frage, sind das zwei Propheten oder ist das die Gemeinde aus Juden und Heiden? Und würde das bedeuten, dass eine Verfolgung über die Gemeinde kommt? Dass hier in zwei Personen die Verfolgung über die Gemeinde dargestellt wird und Entrückung ist, kann aber genauso gut sein, dass da zwei Vertreter dieser Gemeinde, dann wären die zwei Propheten ein Jude und ein Heide, so dem zitiere ich. Und zwar, da heißt es nämlich, und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten und einer zur Linke des Ölgefäßes. Also links und rechts stehen die zwei Ölgefäße. Da steht die zwei. Vers 11. Was sind das für zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und abermals sagt, das sind die zwei Ölbüschel, aus denen das goldene Öl fließt. Das goldene Öl fließt nicht aus zwei menschlichen Propheten, sondern das goldene Öl fließt aus einem Messias, der gleichzeitig der Messias der Jude ist und der Christus der Heide. Christus ist hier gemeint. Und gleichzeitig sagt es hier, Vers 14, das sind die zwei Gesalbten, welche vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Christus ist Haupt, sein Leib die Gemeinde. Jetzt steht hier natürlich im Hebräischen nicht Gesalbte, sondern Söhne des Öls. Jetzt haben wir hier bei dieser Prophetie zwei Möglichkeiten. Und zwar, die zwei Leuchter sind vermutlich, sage ich ausdrücklich vermutlich, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, die zwei sind wahrscheinlich zwei Vertreter des Leibes Jesu Christi, wo Gott aus den Juden und aus den Heiden zwei Personen auftreten lässt, die letztendlich der Leib Jesu Christi, die Gesalbte, dieses hochheilig Gesalbte vertreten und die hier diesen Menschen nochmal Gericht predigen. Es ist so, wie die auftreten, ob da die Donnergerichte drüber gelagert sind, ob man das so deutlich erkennen kann, das wissen wir nicht. Aber es wird hier der ganzen Welt letztendlich gepredigt und sie müssen sterben. Aber sie sind eindeutig noch am Saharia Vertreter dieser zwei Bereiche des Gesalbten, nämlich der Gemeinde aus Juden und aus Heiden. Dort ist der Leuchter. Sie werden aufsteigen, das heißt, sie steigen hinauf. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn jetzt dann sofort der siebte Engel posaunt, dann ist das, wo die hinaufsteigen, nichts anderes wie die Entrückung der Gemeinde Jesu. Und sie werden mit der Gemeinde entrückt. Jetzt gibt es zwei klassische Auslegungsmöglichkeiten. Entweder es sind zwei konkrete Propheten, die Gott dann gibt und in dem Moment, wie der Übergang geht von den Heiden zu den Juden, kommen die Zeichen und wenn die Zeichen kommen, dann kommt die Stiftshütte und das steht die Offenbarung 11, das sehen wir das nächste Mal bei der Entrückung und dann kommt auch die Prophetie wieder, weil dann kommt Israel zurück. Und von daher müsste es ein Prophet aus den Heide sei und ein Prophet aus den Juden, aber beide zum Leib Christi gehören. Und wird dann mit der Gemeinde zusammen entrückt. Das heißt, die sind zwar dann tot, die bringen wir um, aber mit der Entrückung stehen sie auf und werden mit der Gemeinde zusammen entrückt. Das ist die logische Erklärung. Das Zweite wäre, dass nur symbolisch gemeint ist, praktisch für die Gemeinde. Das glaube ich jetzt nicht, das ging zu weit. Aber sie sind beide Vertreter dieses Leibes Jesu Christi aus Juden und aus Heiden. Sie werden dann, und dann, was dann parallel dazu geht, jetzt kommt halt die siebte Posaune. Wir wissen nicht auch von den Donnergerichten her, ob das ineinander geschoben ist, ob das wieder bündig passiert oder ob es ineinander geschoben ist. Auf jeden Fall wird bei der Entrückung ein riesen Erdbeben geschehen, dass der zehnte Teil von Jerusalem im Erdboden gleich gemacht wird, so zusammenstürzen und gleichzeitig praktisch kommt das dritte Wehe. Das heißt, mit diesem Zeuge wird das zweite Wehe abgeschlossen, mit diesem, ich sage mal, letzte oder zweitletzte Posaunenstoß sind auch die Donnergerichte abgeschlossen, dann ist praktisch diese ganze Periode abgeschlossen und dann wird die Entrückung losgelöst. Jetzt wissen wir nicht durch die Donnergerichte, ob wir das so klar sehen können. Und wenn jetzt zum Beispiel sagt, das sind, ich glaube nicht, dass da eine Erzählung kommt, die zwei Zeugen sind in Jerusalem aufgetreten und sind gerade hingerichtet worden. Sondern das ist, da wird es auch um Christenverfolgung gehen, da wird da Dinge passieren, die wir vielleicht so gar nicht beschreiben können. Die Bibel sagt, mit fortschreitender Endzeit wird die Erkenntnis zunehmen. Das heißt aber, das wird hier geschehen. Was unzweifelhaft ist, dass sie zusammen wieder entrückt werden. Das ist keine Frage. Sie sind bei der Entrückung dabei. Diese Auferstehung ist die Entrückung. Das heißt, wir haben für unser Verständnis von der ganzen Sache her letztendlich, und zwar sie geht ja im Sacktuch, haben wir nur ein einziger Erhaltspunkt. Das heißt, dass der Abfall der Gemeinde von Gott her nochmals mit brutaler Bußpredigt letztendlich bedient werden wird. und dass Gott die Gemeinde nochmals ruft, dass auch die Leute im Vorhof nochmals ruft, zu kommen, zum Heiligtum zu gehören. Und dass dieser ganze Vorgang letztendlich, der Abfall der Gemeinde und nochmal wie eine Bußbewegung, keine Erweckung, die gibt es nicht mehr, sondern dieser Ruf Gottes, dass der nochmals praktisch die letzte Gnadehandlung Gottes vor der Entrückung bedeutet. Aber dann, spätestens, ist aus. Mit der Entrückung dieser zwei Personen wird gleichzeitig die gesamte Gemeinde Christus entgegengerückt, und ist aus. Das heißt, da gibt es nochmal eine dramatische Woche. Und wir wissen nur der Abfall. Die anderen Sachen sind überlagert auch von den Donnergerichten. Wir wissen das nicht. Ich muss sagen, ich bin selber gespannt, sind das zwei Personen oder, wenn es symbolisch zu verstehen wäre, schließe ich nicht aus. Ich kann mir bloß nicht festlegen, weil ich es nicht weiß. Aber eins ist sicher, wenn es wirkliche Personen sind, so wie es auch beschrieben ist, dann sind es wirkliche Jude und Heide, das ist keine Frage. Weil Sacharja sagt ganz klar, es sind die zwei Gesalbten. Und zwar sind dann die Vertreter, die zum Leib Jesu Christi gehören und die letztendlich diese zwei Gruppen, aus denen der Leib Christi besteht, vertreten. Und sie werden getötet werden, sie werden Bußprediger sein und sie werden dann entrückt werden, zusammen mit uns. Aber wenn zum Beispiel gleichzeitig die Donnergerichte laufen, dann haben wir keine Chance, dass wir es vielleicht nicht einmal zur Kenntnis nehmen, wenn wir es letztendlich gar nicht wissen, weil dieser Vorgang sich dann in Israel abspielt. Und bei uns ist dann unter Umständen ein Donnergericht, von mir aus irgendwas, eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Jetzt ist nicht nur Maul und Klaue solche da. Ich sehe es recht in der Zeitung. Jetzt ist plötzlich auch die Pest wieder da. Das heißt, die ganze Seuche kommt überfallartig über diesen Erdball. Und es kann sein, die hat wieder irgendwie mit etwas zu tun, wo nicht einmal jemand mag, dass da in Israel sowas passiert. Aber die Bibel sagt, über das Fernsehen, über die Medien wird die ganze Welt das sehen. Und was kommt denn nur noch in die Medien? Du kannst ja hochschlagen, wo du willst. Ja, jetzt muss ich mal sagen, was gibt es überhaupt noch an das Thema wie Israel, die Intifada, wie das, was da unten passiert. Und ich denke halt, dass der Teufel das auch so macht, dass das so brutal sein wird, dass wenn hier nochmal sowas passiert, dass es gar nicht mehr sensationell in dem Sinne selber, sondern dass man einfach sagt, jetzt sind wieder ein paar so Störerfriede weg, zum Glück. Ich habe heute einmal gesehen, ich bin mir gar nicht mehr bewusst gewesen, wie das war. Ich habe mir einen Kollegen ein neues Testament geschickt. Heute bringt er mir es wieder zurück und sagt, sowas liest er nicht. Also, ein Schrank steht. Also ich muss einfach sagen, die Menschheit ist antichristlich bis zum Gehen nicht mehr. Gut, wenn wir weitergehen. Das andere, was hier kommt, ich habe es nur noch aufgelistet, als letztendlich Zeichen, was die tun. Das heißt, wir müssen uns etwas bewusst sein. Wenn man das hier alles sieht, was hier passiert, es ist letztendlich so, es betrifft die Gemeinde aus Jude und Heide. Es hat mit Gericht zu tun. Es werden auch Umweltgerichte passieren. Und jetzt heißt es halt ganz klar, dass das Tier, das aufsteigt aus dem Meer, dass dieses Tier versiebe Krieg führen wird. Und dieses Tier wird da sein. Und das ist genau das, was 2. Thessalonicher 2 beschreibt, dass halt der Antichrist schon da ist. Das heißt, der Antichrist wird wieder Hitler sein, er wird in frommer Maske da sein und er wird erst später in Drückung die Maske fallen lassen. Das heißt, der Antichrist ist da. Und das ist für mich der zweite Beweis, das zweite Zeugnis, dass die Gemeinde Jesu den Antichrist sehen wird. Ob sie weiß, dass es der Antichrist ist, das weiß ich nicht. Aber sie wird den Antichrist sehen. Wir werden ihn sehen. Das ist keine Frage. Leider. Eigentlich möchten wir gar nicht sehen, aber wir werden ihn sehen. Wir werden den Antichrist sehen. Wir werden reingehen, bis die ersten 3,5 Jahre vorbei sind. Das ist eindeutig von der Bibel her. Es wird in Jerusalem passieren. Das heißt, wir müssen die Nachrichten beobachten. Wir müssen lesen. Also ich kriege zurzeit ein Werbeangebot, kriege ich gerade der Schwarzwald. Das ist hochinteressant, wenn ich nochmal zwei Zeitungen lese. Gleichzeitig lese ich nur die Stuttgarter, wenn man die mein Chef jeden Tag schenkt. Das heißt, ich lese zurzeit 3 Zeitungen. Das ist gar nicht schlecht. Wenn jetzt bloß einmal, ich habe keine Zeit, die zu lesen. Ich lese meistens bloß die Überschriften. Wenn du die 3 Zeitungen liest, dann siehst du ganz genau, was hier tatsächlich passiert. Und dann ist wieder das ganze 3,5 Jahre, dürfte wiederum ein Bild sein, auf die 3,5 Jahre ihres Wirkens. Und da siehst du diese teuflische Freude. Und wenn man das dann sieht, sie werden entrückt, es ist das Erdbeben und damit ist das zweite Wehe abgeschlossen. Und in der Sekunde, wie das zweite Wehe abgeschlossen ist, steht hier, es kommt nicht schnell, sondern es kommt in rasender Abfolge. Das heißt, sofort mit diesem Vorgang praktisch wird sofort das, was die Bibel Entrückung nennt, ausgelöst. Da wird etwas passieren. Schlagartig wird die Gemeinde entrückt werden. Ob wir das dann alles so kriege, dass wir sagen können, jetzt kommt die Entrückung, das weiß ich nicht, ich glaube es nicht, weil die Bibel sagt, es wird keiner morgen, es werden alle denken, es ist nicht. Da kann es auch sein, da passieren immer wieder so ähnliche Sachen, das macht ja der Teufel, dass er ähnliche Dinge installiert. Er hat den Mithras-Kult installiert als Religion, die ist so evangeliumsähnlich, ist brutal, um zu täuschen. Das kann sein, er installiert hier ein paar täuschende Dinge, wo du nicht merkst, dass dann das Echte geschieht. Aber eins ist klar, wir haben ein absolutes Zeichen für diesen Vorgang, dass die Entrückung nahe ist, nicht der Abfall. Den Hammer. Da müssen wir aufpassen. Ich muss immer allein sagen, Geschwister, kurz vor der Entrückung gibt es ein Thema, das absolut für den Gläubigen von letzter Bedeutung ist, siehe Laodicea. Dort heißt es, sei fleißig und tue Buße. Das heißt, wir müssen lernen, gerade in dieser Phase mit Gott absolut penibel in Ordnung zu sein. Wir wissen nicht, wenn diese Dinge blitzartig über der Ball gehen. Und wir sehen der Abfall der Christenheit, wir dürfen nicht infiziert werden von diesem Dreck. Wir müssen aufpassen. Das heißt, da will Gott, dass man Buße tut. Und er sagt ganz klar, das zweite Wehe ist vorüber, das dritte kommt. Dass hier die Menschen so etwas Ähnliches, und das ist ja das Dramatische. Vor der Entrückung gibt es Menschen, die plötzlich erschrecken und bereit wären, Gott die Ehre zu geben. Sie haben aber keine Chance mehr, sich zu bekehren. Vers 13 und 14, weil nämlich die Entrückung ein Ende bereitet wird. Dramatisch. Das heißt, Gott beendet das radikal durch das dritte Wehe, indem er die Gemeinde entrückt. Und das ist das, was man den Leuten sagen muss. Es gibt ein zu spät. Man muss auch die Gläubigen sagen, es gibt ein zu spät. Und was einfach als Quintessenz tödlich ist für die Gemeinde Jesu, wenn jemand in diesem Vorhof stecken bleibt und nicht zum Tempel gehört. Und da muss man einfach sagen zu den Gläubigen, du musst dir sicher sein, dass es klar ist vor Gott. Dass die Sache vor Gott klar ist. Wenn du das nicht bist, dann bist du eventuell der Ärmste der Arme, weil du nämlich mittendrin in dieser Entwicklung plötzlich zu diesem Vorhof gehörst, preisgegeben wirst, und dann gehst du unter. Und du merkst halt, was passiert. Und plötzlich ist eine Entrückung da, du bist weg. Kann absolut passieren. Es wird ein Drittel der Christenheit abfallen. Das müssen wir uns ganz nüchtern vergegenwärtigen. Wir kommen nochmal drauf bei 12. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass dein Wort uns so klar zeigt, dass diese letzten 7 Jahre noch nicht da sind und dass diese letzten 7 Jahre eine Zeit sein werden, die schrecklich sein werden, dass aber in der ersten Phase noch dein Bußruf erschallen wird, dass aber auch die Christenheit abfallen wird und dass du dann kommen wirst, um deine Gemeinde zu holen. Und ich danke dir einfach, dass wir bis zum heutigen Tag Gnade hatten, dass deine Gnadeerweise nicht zu Ende sind, dass wir noch hier sein dürfen, dass wir noch gerettet sein dürfen, Gotteskinder. Es wird dir im Lamme Folge getroffen. Wenn das alles passiert, gib uns erleuchtete Augen, dass wir das auch erkennen werden, wenn dieser Bußruf durch die Zeuge geschieht, dass wir das erkennen dürfen, dass wir wissen, das ist nahe. Vor allem aber möchte ich dich um eines bitten, dass wir nicht infiziert werden, dass wir nicht hier vom Vorhof geprägt werden, dass wir nicht verseucht sind, sondern dass wir zu diesem Allerheiligsten gehören dürfen, dass wir auch drinbleiben dürfen bis zum Schluss, dass wenn der Vorhof fällt, dass wir dabei sind, dass wir nämlich dabei sind im Richtigen, nämlich im Heiligtum. Und dass wir dort nicht sein werden, sondern dort, wo du bist, in deiner Gegenwart. Gib uns einfach Gnade, gib uns geläuterte Herzen, gib uns einen heiligen Ernst, gib uns vor allem ein bußfertiges Herz. Der du das gute Werk angefangen hast, du wirst es vollenden. Und dafür danken wir dir. Amen.
Amen. Amen.